Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immer wieder VfL. Mit dabei ist der Tobi.
Hallo.
Und Tobi, eine kurze Frage. Wie oft hast du dir jetzt eigentlich schon die Wiederholung zum letzten Spiel angeguckt?
Wenn ich jetzt sagen würde, man kann es nicht an zwei Händen abzählen, wäre es glaube ich gelogen, aber war schon einige Male. Wie bei dir sicherlich auch.
Auf jeden Fall. Alleine heute auch schon wieder ein paar Mal, weil der VfL hat mal wieder gegen die Bayern gewonnen. Man muss halt wirklich mal wieder sagen, weil das ist beim VfL jetzt häufiger vorgekommen in letzter Zeit oder seitdem man wieder in der Bundesliga ist, als bei Borussia Dortmund in noch ein paar mehr Jahren. Also wir sind da irgendwie erfolgreicher als die Dortmunder.
Ja, man muss dazu sagen, wir haben immer noch häufiger 7-0 verloren, als wir gegen sie gewonnen haben. Aber wir haben auch dreimal 7-0 verloren, insofern.
Ja, gut, aber da müssen wir uns erstmal nicht angucken, ne?
Also ja, und ich glaube, dann lieber ein paar Mal richtig auf die Fresse und dafür so Highlight-Siege dabei. Ich glaube, da sind einige neidisch.
Eben, also vor allem das jetzt, also man hat es ja eigentlich vor dem Spiel ein bisschen gehört, dass da viele VfL-Fans meinten, boah, nee, jetzt hier die nächsten Spiele, Bayern, Gladbach, Leipzig, das wird schwierig, davor noch Frankfurt, da holst du ja eigentlich kaum einen Punkt und jetzt hast du aus Frankfurt und Bayern 4 Punkte geholt. Und stehst jetzt schon mit deutlich mehr Punkten da, als die meisten Fans sich wahrscheinlich aus den ganzen Spielen ausgerechnet haben. Deswegen ein gutes Ding, man steht auf Platz 11, aber bevor wir darüber reden, gucken wir uns doch erstmal die Ergebnisse der anderen VfL-Teams an und da ist ein bisschen mehr los. Die U19 hat in der Liga gegen Bielefeld gespielt, da 2-0 gewonnen. Die U17 hat gegen Rot-Weiß Essen 4-0 gewonnen. Bei den Frauen hat die zweite Mannschaft noch nicht gespielt, also noch kein Pflichtspiel gehabt. Die erste Mannschaft hat aber dafür ihre erste Niederlage und zwar haben sie im Pokal gegen Arminia Bielefeld verloren und sind dadurch ausgeschieden, aber in der Liga sind sie noch unten geschlagen und da weiterhin auf Kurs Aufstieg. So viel zu den Ergebnissen der anderen VfL-Teams. Was ist sonst?
Ich glaube, die sind aber auch im Elferschießen ausgeschieden. Ne? Also insofern.
Habe ich das nicht gesagt?
Gegen Bielefeld im Elferschießen ausscheiden, das haben die Herren ja auch schon geschafft.
Ich dachte, ich hätte ein bisschen den Großen danach gemacht. Nee, ich dachte, ich hätte es gesagt. Deswegen gut, dass du es nachreichst. Ja. Ansonsten, was ist sonst beim VfL passiert? Nicht sonderlich viel. Und deswegen gehen wir dann direkt über zum vergangenen Spiel gegen die Bayern, was auch natürlich das Highlight hier der Saison einfach ist. Muss man natürlich ohne Wenn und Aber sagen. Tobi, wir beide standen in der Kurve. Das Spiel ging ja eigentlich recht gut los für den VfL. Ich glaube, die erste Chance ist sogar auf Bochumer Seite durch Lucia, der den Ball knapp übers Tor knöpft, also der hätte sich ja auch gut und gerne so ins lange Eck, der hätte fallen können, war nichts draus. Ich fand, irgendwann habe ich sogar gedacht, hey, wir haben hier mehr Ballbesitz als die Bayern.
Ja, stimmt, das waren so die ersten Minuten, wo man durchaus das Gefühl hatte, wir sind ganz gut im Spiel, wir haben, wie schon sagst, fast mehr den Ball, wahrscheinlich war es am Ende gar nicht so, aber es kam einem zumindest so vor, weil man irgendwie gute Ballgewinne hatte und eben so ein paar Szenen nach vorne gesammelt hat. Was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, was ja vorm Spiel doch noch so ein kleiner Schocker war, dass Osterhage ausgefallen ist, ne?
Stimmt, ja. Osterhage ausgefallen vorm Spiel, MRT am Montag gehabt. Fällt jetzt auf jeden Fall gegen Gladbach auch aus, genauso, ja, darauf werden wir gleich zu sprechen kommen, Tim Oermann. Da hat man sich dann auch gedacht, ja, eigentlich eher einer der Stützen im Mittelfeld. Wenn er jetzt ausfällt, ist das schon echt mau. Ersetzt wurde er dann durch Masovic, der mehr auf die 6 gerückt ist.
Genau, der das auch sehr gut gemacht hat. Ne? Also, wir sprechen natürlich jetzt noch über das ganze Spiel, aber da war auf jeden Fall kein schlechter für Osterhage auf dem Platz. Masovic war ja zuletzt, hat er auch gespielt, war dann jetzt rausgerutscht, weil Schlotterbeck ja auch wieder in die Stammformation zurückkam. Jetzt da den Platz im Mittelfeld, den er jetzt auch in der nächsten Woche dann ja unter Umständen wieder hat. Insofern, hat er gut gemacht und war, glaube ich, auch sehr wichtig, weil, ich sag mal so, wir haben gerade besprochen, die ersten Minuten, Bochum war nicht schlecht, aber dann irgendwann hat Bayern eben schon mehr Druck gemacht und vor allem Tim Oermann hat sehr viel zu tun bekommen, weil über seine Seite eben Musiala auch sehr viel Stress gemacht hat und der dann teilweise auch alleine gegen zwei war, weil Guerrero noch dann überlaufen hat und das war einfach so ein bisschen schwierig, da die beiden in den Griff zu bekommen. Und die erste längere Unterbrechung hat Letsch dann auch genutzt, um Masovic dann noch ein bisschen weiter nach rechts zu schieben und da Örmann dann auch in dem Sinne ein bisschen zu unterstützen, was dann auch gut geklappt hat und uns denke ich auch ja sehr stabilisiert hat in der Hinsicht. Und dann haben wir kurz darauf auch die zwei Tore dann geschossen.
Ja gut, bevor wir auf die zwei Tore kommen, da ist ja noch das Tor von Bayern gefallen, was eben vor der Unterbrechung war, wo man sagen muss, die Defensive wirkt ein bisschen unsortiert. Ich habe auch immer das Gefühl beim VfL, gerade wenn so Spieler kommen wie Musiala oder bei Dortmund ist es Moukoko, die so klein und wendig sind, sehr dribbelstark, dann hat unsere Abwehr einfach riesige Probleme damit. Also ich es ist logisch, solche Spieler stellen viele Abwehrreihen vor Probleme, aber das ist so für mich die Schwachstelle beim VfL. Und das hat halt Musiala schon wieder gezeigt. Klar, er ist auch ein absoluter Ausnahmespieler, Ausnahmekönner, ohne Wenn und Aber. Auch da wieder, er stellt mehr, also er stellt höherklassige Abwehrreihen vor Probleme. Trotzdem, häufig sehr einfach wie so ein heißes Messer durch Butter da durchgegangen, beim VfL. Und das auch vor dem 1-0. Wobei da, er geht erst durch, dribbelt sich gut an Lucia vorbei. Und dann, ja, der Nachschuss, der setzt den Schweiß der ja komplett unter die Latte. Also da ist ja gar nichts mehr zu machen.
Ja, also ich glaube, ich sag mal so, ich fand es erst ein bisschen glücklich. Da hat Toto eigentlich fast den Ball gehabt. Ist halt auch schwierig, wenn du gegen so einen dribbelstarken Spieler dann im eigenen 16er verteidigen musst. Ne? Weil ja, wir alle kennen unsere Elfer-Statistik. Da will dann auch keiner einen Elfer verursachen. Aber wenn du dich dann halt zurückhältst im Zweikampf, dann sieht es halt noch döver aus. Und ja, da hat Musiala schon auch gut gezeigt, dass er irgendwie weiß, wie man sich da Richtung Tor bewegt. Keine Frage. Und ja, beim Tor, also dass er den aus dem Winkel da oben so reinkloppt, macht er ja auch
Klasse.
Nicht jeden Tag.
Ist halt die Klasse von einem Musiala. Und hab's ja gerade schon gesagt, man hatte am Anfang so ein bisschen eigentlich mehr Ballbesitz als die Bayern. Und dann, das war auch so, also hast du ja auch schon gesagt, irgendwann ist so dieser Kippmoment gekommen. Das war dann irgendwann diese Top-Chance von Bayern, die Musiala macht. Und danach ging es eigentlich nur noch in Richtung Tor von Manuel Riemann. Also Kane war ja einmal frei durch, setzt den Ball zum Glück drüber oder daneben, so ein bisschen von beidem. Und danach, ja, war dann auch eigentlich recht schnell die Unterbrechung, die dann eben zu der von dir angesprochenen Umstellung geführt hat, sodass Masovic mehr nach außen gerückt ist, da Örmann nicht so alleine war. Und das hat uns auch, hast du ja auch richtig gesagt, deutlich Stabilität verschafft. Und Tim Örmann war es dann ja auch am Ende, der das 1-1 einleitet, weil das geht mir ein bisschen in der Situation, ja, wird mir zu wenig thematisiert. Klar, Lucia setzt sich sehr, sehr gut gegen Kimmich durch und Asano mit einem guten Abschluss. Aber Örmann gewinnt ja erstmal den Ball gegen Musiala sehr gut und leitet so das Ganze überhaupt erst ein.
Ja, das stimmt. Das war ein sehr wichtiger Ballgewinn. Und danach war es eben par excellence das, was Letsch ja auch sehen will, ne? Das schnelle Umschalten. Also, wie Toto oder Kimmich abgekocht hat, ne? Also erst im Stadion, so von der anderen Seite aus der Ost, dachte ich erst, oh, der Ball war nicht so richtig gut auf Toto gespielt und Toto vertändelt den fast. Ja, aber das hat er einfach sehr stark gelöst. Er lässt Kimmich da wirklich abprallen quasi und spielt den Pass dann auch perfekt auf Asano, der den dann auch gut mitnimmt und ja auch, ich meine, aus dem Winkel abzuschließen, das ist auch nicht ganz einfach. Also natürlich, von da kannst du den Ball aufs Tor bringen, aber er setzt ihn halt wirklich perfekt neben den Pfosten, sodass Neuer auch keine Chance hat. Also in dem Fall dann mal Asano mit einem super, super Abschluss nach auch letzte Woche ein paar, die, naja,
leichter nicht so überzeugend waren. Aber die von der Abschlussposition leichter waren als der.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist halt wieder so ein typisches Asano-Ding. Aber naja, sei es drum, jetzt hat er den gemacht, hat gegen Bayern dann so den Ausgleich geschossen. Und ich hatte halt auch da wieder dann das Gefühl, ähnlich wie das Bayern-Tor dann so schlussendlich dazu geführt hat, dass das Spiel mehr Richtung Tor von Manuel Riemann lief, hat dann das Tor von Asano und der Ausgleich dazu geführt, dass das Spiel mehr Richtung Tor von Manuel Neuer lief. Also da war dann ja auch eigentlich Bayern nicht abgemeldet. Bayern kannst du ja gar nicht abmelden bei so einem Spiel, vor allem bei den Qualitätsunterschieden. Aber der VfL hat sich mehr zugetraut. Also die Offensivaktionen wurden stärker und dann war es ja auch schon wieder Asano, der aus ähnlicher Position da wieder aufs Tor von Manuel Neuer zugelaufen kam. Ich muss echt aufpassen, dass ich jetzt heute nicht bei den beiden Manuels im Tor, Manuel Riemann ins Tor von Bayern stelle und Manuel Neuer ins Tor von uns. aber da, wo Kim den Ball zur Ecke abblockt und die erste Ecke nach der Unterbrechung wurde ja auch schon gefährlich. Man hat ein bisschen gemerkt, dass Neuer im Tor sehr orientierungslos ist und ihm Bruschinski da auch immer orientiert. Nicht orientiert, sondern irritiert. Und dasselbe war ja dann auch bei der zweiten Ecke von Stöger, wo dann halt eben am Ende Schlotterbeck den Kopf hinhält. In der Wiederholung siehst du ja voll, dass Neuer sich mehr mit Bruschinski beschäftigt, als irgendwie mit dem Ball und vernünftig auf die Linie zu kommen. Deswegen da Top-Ecke und Schlotti ist halt in der Luft auch, das ist ja, der ist so eine Kopfballmaschine, das ist krass.
Ja, also zu Schlotti gleich, aber bezüglich Neuer noch kurz, hat glaube ich der Sascha Filter auch irgendwo ja, geschrieben gehabt, da war Neuer, also natürlich, es war auch ein super Kopfball und so, aber Neuer stand halt so, kam, ich weiß nicht, ich sag mal, fast einen Meter vorm Tor oder so, kam halt nicht raus oder hatte keine Chance rauszukommen. Dann musst du dich aber nach hinten auf die Linie absetzen, um mehr Zeit zu haben, irgendwie dann noch eine Parade auf der Linie machen zu können. Und das hat er halt toll verpasst. Und dadurch steht er so ein bisschen im luftleeren Raum. Und ja, Schlotterbeck kommt da angeflogen auf den ersten Pfosten. Muss man ja auch sagen, der war auch komplett freigelassen gefühlt, die ganze Szene. Wenn man das in der Wiederholung sieht, auch erstaunlich, dass er da am ersten Pfosten so frei ist. Aber gut, soll uns nicht stören.
Hat er sich bedankt danach.
Dass der köpfen kann, hat er schon auch in der letzten Saison im selbstigen Moment gezeigt. Und hier war er dann eben auch da und macht mal wieder ein Tor.
Ja, also Schlotti auch hier sehr, sehr wichtiges Spiel oder sehr gutes Spiel von ihm. Ich finde, der wird, da hat man ja jetzt schon häufiger gesehen, er ist auf jeden Fall eine...
Der bessere Schlotterbeck.
Ja, da, irgendwo, auf jeden Fall ist Schlotti hinten drin eine Säule neben Ordetz, der ja auch, ich habe das Gefühl, Ordetz wurde auch dann jetzt immer sicherer in dem Spiel, hat da immer mehr abgefangen und dicht gemacht und dann gehst du halt mit einer 2-1-Führung gegen Bayern in die Halbzeit und naja, war ein bisschen so, also beim letzten Mal, als man gegen Bayern gespielt hat, also gewonnen hat, hat man ja 4-1 zur Pause geführt und da dachten sich alle, selbst da haben sich alle gedacht, okay, ja, das wird jetzt hier, ne, da drehen die Bayern noch, aber bei einem 2-1 denkst du ja auf jeden Fall, ey, die kommen da jetzt raus, drehen auf, machen wahrscheinlich in der 50., 55. den Ausgleich und dann, verlierst du das Spiel noch, aber dem war nicht so. Eine Sache gab es aber noch in der Halbzeit, über die wir auf jeden Fall reden müssen, ist die Auswechslung von Oermann, der ja mit Adduktorenproblemen raus ist. Dafür kam Gamboa rein. Oermann wird wohl auch wahrscheinlich fehlen gegen Gladbach. Ist halt extrem schade, weil er sich hinten echt so festgespielt hat und zu so einer Stütze geworden ist.
Ja, ich meine, seine Verletzung war ja in der Halbzeit jetzt auch nicht so richtig offensichtlich als Außenstehender, sodass wir dann auch erstmal ein bisschen verwirrt waren, ob das jetzt irgendwie ein taktischer Wechsel ist. Wir hatten sogar, bevor klar war, wer so richtig wieder hochkommt, auch kurz überlegt, ob jetzt eventuell Gambo für Toto reinkommt, der ja, glaube ich, da auch schon die Gelbe bekommen hatte.
Ja,
kann
ja,
das sein? Glaube,
ja. Genau. Und der hatte auch sowieso defensiv nicht so das beste Spiel.
Ja, der ist einfach sehr oft weggerutscht, ne? Also ich glaube, es sind auch ein paar andere weggerutscht, aber er ist einfach sehr oft in so Zweikämpfen weggerutscht und das sah dann schon immer wieder gefährlich aus. War dann nicht mal unbedingt, dass er irgendwie böswillig wen faulen wollte, aber ja.
Es kann halt schief gehen.
Sieht voll. Einfach unglücklich aus, ne? Wenn du schon sowieso langsamer bist und dann noch immer wegrutscht, ist das halt schwierig, da viele Zweikämpfe zu gewinnen im Mittelfeld. Deswegen, ja, wie gesagt, hatten wir überlegt, ob eventuell Oermann vielleicht ins Mittelfeld vorrutscht und Gambo dann eben hinten rechts ran darf, aber ja, im Nachhinein hat sich das dann natürlich geklärt. Sehr schade, dass Oermann jetzt eine Verletzung hat. Hoffen wir einfach, dass es nicht zu lange geht und er dann auch schnell wieder zurück ist und seine gute Form dann beibehält.
Auf jeden Fall. Also Oermann, Schlotti, Ordetz, Bernardo, das ist eigentlich so eine gute Verteidigung für uns und die könnte im Saisonendspurt dann nochmal extrem wichtig werden. Wir haben es zwar gerade gesagt, Platz 11 und ich glaube 10 Punkte Vorsprung auf den direkten, 9 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das ist alles super und das ist alles, sind alles tolle Zahlen, aber es kann sich ja trotzdem noch ändern und deswegen ist es wichtig, dass wir da aus dem Vollen schöpfen können. Bei Oermann ist es ja irgendwie so, dass man noch gar nicht genau weiß, wie lang die Ausfallzeit ist. Bei Osterhage glaube ich, dass man hofft, dass er dann gegen Leipzig wieder dabei ist, oder?
Genau.
Ja, schauen wir mal, wie es dann da weitergeht. Die Sache ist auch, und das ist, wenn wir jetzt auch über die zweite Halbzeit reden, ich liebe Gambo, ich liebe seine Einstellung und er ist ein super Kerl. Ich finde aber, und das wurde ja auch schon häufiger erwähnt, seine Form aktuell ist nicht so, dass das für die Bundesliga reicht. Also es sind dann immer wieder Fehler dabei, die dann halt irgendwie zu Gegentoren führen oder zu gefährlichen Abschlüssen. Gegen die Bayern war es dann ja auch schon wieder der Fall, wo der Klärungsversuch halt nicht so optimal ist und der genau in die Füße von Sané geht. Das sind Sachen, die hat Gambo früher nicht so gemacht. So, ich weiß nicht, irgendwie seit seiner Verletzung war es ja, läuft er dem Ganzen irgendwie hinterher.
Ja, das stimmt schon. Also, wir hatten schon einen besseren Gambo, würde ich unterschreiben. Ich meine, es ist natürlich jetzt auch ein schwieriges Spiel, um dann wieder reinzukommen. Ne? Ich meine, klar, als erfahrener Spieler tut man sich da im Zweifel noch leichter, als wenn du jetzt irgendwie als Junger reingeworfen wirst. Trotzdem steht da halt doch auf der Seite auch ein paar Leute, die wissen, wie man dribbelt. Ne? Ich meine, gerade am Ende, wir müssen jetzt nicht lange über Tuchels Ausstellung diskutieren, ne?
Ist ja auch aber
als dann am Ende Sané und genau, als dann am Ende Sané und Tell auf dem Platz waren und da teilweise Dribblings ausgepackt haben, da tust du natürlich als Verteidiger oder da tun einem die Verteidiger natürlich auch einfach leid, ne?
Ja, das ist halt auch wieder das, was ich meinte. Diese dribbelstarken Spieler sind so problematisch wie die Bochumer Abwehr. Und das hast du halt genau dann eben mit Sané und Tell gesehen. Und Sané hat ja wirklich wenig Bock gehabt. Also der hatte so eine ganz komische Einstellung. Und trotzdem hatte er dann da zwei Abschlusssituationen. Bei der einen schmeißt sich Bernardo ja super rein, bei der anderen hält Riemann super. So, ne? Und da hast du einfach mal gesehen, wenn er dann irgendwie mal kurz aufgezeigt hat, was er kann, so hätte er voll ernst gemacht, hätte er wahrscheinlich auch sein Tor geschossen. Hat er zum Glück nicht. Sei es drum, vor diesen ganzen Sachen ist ja noch was passiert. Also ich glaube, wirklich lichterloh gebrannt hat es hinten ja erst dann nach dem 3-1 von uns, oder?
Ja, also davor, ich finde die zweite Halbzeit war eigentlich sehr kontrolliert. Der Anfang war von uns sogar sehr, wieder mit sehr guten, hohen Ballgewinnen. Also, du hast es ja gerade schon gesagt, in der Halbzeit denkt man so, ja, du führst zwar, aber wer weiß, ne, wenn Bayern jetzt aufdreht. Und zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte ich das Gefühl,
wir liegen hinten.
Bayern ist überhaupt nicht, sag ich mal, mit Schwung auf den Platz gekommen in der zweiten Halbzeit. Sondern wir haben wieder hohe Ballgewinne gehabt, haben da vorne, paar gefährliche Aktionen gesammelt, die wir dann leider nicht ganz zu Ende spielen konnten. Diese heiße Phase wurde dann umgekehrt, auch in der zweiten Halbzeit, dann mit der zweiten Protestpause, sag ich mal, unterbrochen. Danach war dann, glaube ich, Bayern auch wieder ein bisschen besser im Spiel, also da hat es denen ein bisschen was gebracht, war so mein Empfinden im Stadion. Aber wie du schon sagst, man hat jetzt irgendwie nicht permanenten Stress gehabt, dass Bayern irgendwie massiv schon aufs 2-2 gedrängt hätte oder so. Es war wirklich erst, nachdem man dann das 3-1 und die rote Karte hatte, dass man dann irgendwie sich selber nochmal in Situationen gebracht hat und spätestens nach dem 3-2 dann ja auch wieder Sorge hatte, dass jetzt noch ein später Ausgleich kommt.
Ja, da muss ich aber auch sagen, ich fand die Aussage von Schlotti nach dem Spiel sehr gut. Also, dass er halt sagt, okay, es ist super, bis wir halt das 3-1 machen und in Überzahl sind, dann darfst du eigentlich nicht selbst gegen Bayern so offen hinten sein und das so vogelwild verteidigen. Weil, also, diese Selbstkritik so kurz nach einem Sieg gegen Bayern München ist, glaube ich, enorm wichtig und es zeigt diesen Charakter der Mannschaft. Da gibt's ja so viele verschiedene Beispiele, sei es Wittek, Paslak, Hofmann, die halt da auf jeden Fall voll mitfeiern, in dem Fall, also Wittek und Hofmann auf jeden Fall, die halt alle voll dabei sind. Paslak war ja auch in anderen bei anderen Spielen einer der Ersten, der da mitgejubelt hat, obwohl die seit Wochen auf der Bank sitzen, obwohl die seit Wochen keine Rolle spielen. Diese Mannschaft ist charakterlich so top und da wurde ja extrem drauf geachtet bei der Zusammenstellung. Da sind so ganz gerade Typen drin, die halt alle super harmonieren zusammen und das merkst du enorm. Und alleine diese Selbstkritik, die wird uns so gut tun, dass du auch jetzt nach dem Bayern-Spiel, klar, du kannst daraus Selbstvertrauen schöpfen, aber du darfst halt nicht ins Gladbach-Spiel gehen und sagen, ja komm, wir haben gegen Bayern gewonnen, die schlagen wir eh. Sondern musst halt wieder mit der nötigen Ernsthaftigkeit drangehen. Und gerade diese Aussage von Schlotti hat mir gezeigt, okay, die Mannschaft ist jetzt halt nicht damit zufrieden, zu 100%, sondern die wollen auf jeden Fall noch, also es wäre noch mehr möglich gewesen und die hätten, also ihm wäre es lieber gewesen, wenn da am Ende nur ein Gegentor gewesen wäre.
Ja, das stimmt, das fand ich auch gut, wie er das gesagt hat und habe ich auch gedacht, also warum ist Bayern dann, wenn sie einer weniger sind, werden sie gefährlicher, ne? Das darf man eigentlich nicht zulassen. Wobei man auch sagen muss, ich finde, ja, ich meine, gut, das zweite Tor fiel dann in der 87. Ich glaube, danach, gut, Kane hatte noch eine Kopfballsituation, die er dann genau auf Riemann setzt.
Sané auch noch. Ein Abschluss. Da, wo er sich gegen...
Ja, stimmt, die krasse Parade von Riemann, die wartet auch danach, ne?
Ja, aber auch noch was, wo er sich gegen Bernardo durchsetzt. Bernardo erst den Ball hat mit Quarteng, dann hat irgendwie Sané den doch noch, schließt ab und Riemann wehrt per Fußabwehr ab.
Stimmt, ja. Nur, ich fand dann trotzdem irgendwie, es gab ja 8 Minuten Nachspielzeit, so, ich sag mal, die letzten 5 Minuten war dann doch, waren wir dann doch wieder ganz gut, also haben dann auch vorne so ein bisschen, noch ein bisschen für Entlastung gesorgt. Quarteng hatte auch noch eine super Chance. Und so die, in den allerletzten finalen Minuten hatte ich jetzt nicht mehr das Gefühl, dass es noch unbedingt schief geht, sondern da hat man auch vorne ganz gut den Ball mal ein bisschen gehalten, ein bisschen abgezockt gewesen. Also da habe ich schon eine Verbesserung gesehen, auch im Vergleich zu den Minuten, sage ich mal, 80 bis 90. Ne?
Ja.
Aber ja, nee. Man kann es auf jeden Fall noch besser machen und eben das zweite Tor hätte einfach nicht fallen müssen.
Ja, und also alleine dieses Nichtzufriedensein, das freut mich da einfach in dem Sinne und ich glaube, das ist was Gutes in der Mannschaft. Ja, aber was du auch schon gesagt hast, diese Cleverness am Ende. Ich muss aber halt auch sagen, dass ich habe es ja gerade schon bei Sané gesagt, dass er ein bisschen wirkt, als ob er keine Lust hat. Ich glaube, das war dann am Ende bei der ganzen Bayern-Mannschaft so. Da ist halt wirklich irgendwas ganz doll im Argen. Wie gesagt, wir sind kein Bayern-Podcast, deswegen müssen wir es nicht analysieren, was uns dann halt hier natürlich in die Karten spielt. Aber sei es drum, klar, Bremen hat jetzt auch gegen Bayern gewonnen. Bremen ist aber nicht eine der Mannschaften, die da wirklich unten drin stehen, sondern Mainz, Darmstadt, Köln, Gladbach, die müssen halt alle erstmal noch gegen Bayern irgendwie gewinnen, punkten. Und ich glaube, da ist es ganz gut, dass man halt dann diese Bonuspunkte da eingefahren hat. Und gerade für Heimspiele zeigt dir das halt wieder, ey, hier zu Hause können wir alles schaffen, wenn wir da an uns glauben. Und das hat man ja danach auch häufig gehört, dass die Mannschaft immer wieder diesen Glauben hatte, die ganze Woche vorher, hier geht was, wir können das gewinnen. Und auch nach dem Rückstand nicht gedacht hat, boah, doch nicht, sondern hier geht wirklich noch was. Und ich muss tatsächlich sagen, so ein bisschen hatte ich das Gefühl, dieser Glaube war auch bei den Fans da. Dass immer wieder, also dass da auch nach dem 1-0 noch gedacht wurde, ey, komm, hier geht was und nicht, boah, scheiße, 1-0, jetzt verliert man hier wieder 7-0, sondern da kann wirklich, da ist noch was möglich.
Ja, also ich glaube, wenn es jetzt ein Spiel gegen Bayern gab in den letzten Jahren, wo man irgendwie vorher, ich will nicht sagen, als Favorit reingeht, aber wo irgendwie einfach wegen der Situation alle irgendwie so ein bisschen denken, da könnte was gehen, dann war es ja dieses Spiel, ne? Trotzdem spielt halt immer noch gegen Bayern und eigentlich ist sowas immer trügerisch. Dann kriegt man eben doch deutlich auf den Deckel. Aber ja, das zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen die Situation der Bayern, ne?
Ja.
Dass man in der Situation dann trotzdem das Ding zu Hause zieht und sie die dritte Niederlage in Folge haben. Und das war ja tabellarisch auch für uns ein guter Sprung. Ich meine, wichtig ist erstmal der Abstand von den Punkten. Trotzdem sind wir ja, das war das letzte Spiel, da waren die anderen Ergebnisse ja dann schon fix von Rang 15 auf Rang 11 gesprungen und haben eben Wolfsburg, Union, Augsburg und Gladbach erstmal hinter uns gelassen. Natürlich prinzipiell Wolfsburg und Union, glaube ich, könnten am Saisonende schon vor uns stehen, halt einfach auch wegen der Qualität, die sie so haben. Aber ja, wenn man jetzt erstmal Elfter ist, sind es eben doch nochmal ein paar Teams mehr, die alle auch einen guten Lauf brauchen, ne?
Das stimmt schon und es ist dann halt jetzt auch umso wichtiger, dass du gegen Gladbach gewinnst, um A, das zu bestätigen und B, halt wirklich noch eine Mannschaft dann auf Abstand zu halten, die hinter dir ist, damit jetzt nicht Gladbach mit dem, wenn sie gegen uns gewinnen, wieder an uns vorbeiziehen und dann quasi das wieder umgedreht ist. Aber es ist immer besser, sehr viele Mannschaften zwischen sich und den Abstiegsplatz zu bringen, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering irgendwann, dass man selber unterm Strich steht. Ja, aber es ist einfach momentan eine schöne Situation und man kann halt nur hoffen, dass man dann sehr früh in der Saison Planungssicherheit hat für die nächste Saison, dass man jetzt eine ruhige Saison nur noch spielt und es sind ja auch, ich glaube, gewinnt man gegen Gladbach und dann ja kommen Leipzig und Freiburg, aber dann kommen halt demnächst diese Spiele Darmstadt, Mainz, ja Heidenheim, weiß ich nicht, ob ich die da nennen will, Köln, wo du halt gegen die da unten spielst, dann kannst du recht früh schon den Klassenerhalt sicher machen und gerade dann zum Schluss diese Bauchschmerzen-Spiele, wenn du noch gegen Leverkusen spielen musst am 33. Spieltag oder am 34. Spieltag nach Bremen musst, dass die dann nicht mehr relevant sind für den Abstieg.
Ja, das wäre schon sehr krass, oder sehr krass, das wäre sehr wichtig, dass man sich dafür den Puffer erarbeitet. Sieht ganz gut aus, aber natürlich, wenn du jetzt, wie du gerade schon gesagt hast, wenn man jetzt gegen Gladbach verliert, dann sieht es auch ganz schnell schon wieder anders aus. Insofern geht es jetzt sehr wichtig weiter.
Genau, aber naja, das Spiel gegen Bayern haben wir ja soweit eigentlich abgehakt. Jetzt kommen wir noch zum Man of the Match, also deswegen soweit, weil der Man of the Match noch fehlt. Da haben wir auf Instagram wieder gefragt, naja, es war ein wildes Durcheinander. Ganz häufig wurde das Team genannt, deswegen haben wir einfach gesagt, dass ihr Zuhörer gesagt habt, das Team ist Man of the Match. Ich würde tatsächlich, den wir ja auch schon angeschnitten haben, mit Masovic gehen. Einfach, weil du hast es ja gesagt, er hat ein super Spiel gemacht, da auf der 6 vorne. Also so ein Sechser, wenn er nicht auffällt, dann macht er eigentlich ein gutes Spiel. Und gegen Bayern ist Masovic mir vor allem, wenn positiv aufgefallen, durch gute Ballgewinne, aber nie irgendwie negativ durch Ballverluste oder irgendwelche riskanten Situationen oder verlorene Zweikämpfe. Und deswegen ist für mich der Man of the Match Masovic, der dann sehr, sehr für die Stabilität da beigetragen hat, der Musiala zusammen mit Öhrmann und dann mit Gambo ein bisschen aus dem Spiel genommen hat und einfach das Mittelfeld, ja, also die nicht Osterhage vertreten hat, sondern das Mittelfeld stabilisiert hat.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich habe vorhin auch schon gesagt, Van hat ein super Spiel gemacht. Das war natürlich auch so ein bisschen vielleicht ein ganz guter Ausgleich, ne? Bero war ja raus, dadurch hatten wir vorne mit Jimmy und Asano eben, ja, dann durchaus offensiveren Angriff. Hört sich dumm an, aber ist ja so. Und hatten dann dafür im Mittelfeld einen, der ein bisschen defensiver agiert hat. Das hat das vielleicht so ein bisschen ausbalanciert. Ja, aber für mich Man of the Match, ich habe auch vorher schon überlegt, ich würde tatsächlich mal mit Stögi gehen, der einfach auch eine super Leistung gezeigt hat. Bringt die Ecke fürs 2:1, macht dann den Elfer zum 3:1. Ja, hat gut gespielt und ist, glaube ich, auch mal wieder verdient.
Ja, der hat ja auch die meisten Kilometer abgelaufen und nachdem der ja die letzten Spiele ein bisschen kritisiert wurde, auf jeden Fall auch ein sehr, sehr gutes Spiel von Stögi, der gezeigt hat, welche fußballerische Qualität er mitbringt. Wäre schön, wenn er demnächst dann noch diese fußballerische Qualität für ein paar Jahre länger an den VfL bindet.
Ja, das wäre echt sehr, sehr wichtig. Aber mal schauen. Ich meine, desto besser wir jetzt spielen, na gut, desto eher sind die Spiele natürlich auch interessant für andere Vereine, aber zumindest können wir klar mit denen aufzeigen, hey Jungs, es geht weiter in der Liga, hoffentlich, und dann kann man sich vielleicht auch eher an den Tisch setzen und eine Einigung finden.
Da stimme ich dir voll und ganz zu. Ansonsten zum Bayern-Spiel gibt's nichts mehr. Wir leiten dann jetzt über zum Ferngespräch mit Marc von Borussia Explained. Das hört ihr jetzt hier im Anschluss. Und dann hört ihr eine neue Folge Immer wieder VfL nach dem Gladbach-Spiel.
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin und viel Spaß beim Ferngespräch.
So, herzlich willkommen beim Fangespräch. Heute reden wir mit Marc über Borussia Mönchengladbach. Marc, stell dich doch gerne mal vor.
Ja, hallo zusammen. Erstmal vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Ja, ihr findet mich auf Twitter oder vielmehr X inzwischen unter @zonalmarc. Seit bald 2 Jahren bin ich Mitglied bei Borussia Explained. Wir kümmern uns um im Grunde genommen die taktische Perspektive des Spiels, machen Videoanalyse, haben einen wöchentlichen Podcast und setzen uns so mit allem rund um das Spiel auseinander, aber wollen vor allen Dingen halt verstehen, warum Dinge laufen, wie sie laufen, wie das Spiel funktioniert und was auch unter Umständen besser laufen kann, besser laufen muss, was vielleicht auch sehr gut läuft und teilweise so ein bisschen unterm Radar fliegt. Und heute wollen wir ja über das anstehende Duell dann sprechen, ne?
Ganz genau. Da wäre dann meine allererste Frage eine vielleicht viele Sachen umfassende, deshalb lass dir da ruhig Zeit bei der Beantwortung und führe da ruhig ein bisschen weiter aus. Aber wie würdest du die aktuelle und allgemeine Lage bei Gladbach beschreiben in Bezug auf die sportliche Entwicklung, die allgemeine Kaderqualität, so die Ambitionen, die man jetzt in der Rückrunde hat Und ja, was der aktuelle Tabellenplatz so mit dir macht, um es mal auf Markus Lanz Art und Weise zu formulieren.
Ja, was der Tabellenplatz mit mir macht, das ist natürlich direkt so ein Ding. Ja, jetzt hast du mich kurz vorm Herzinfarkt quasi. Also ich sag mal so, um bei Gladbach wirklich die aktuelle Situation perfekt beschreiben zu können, muss man eigentlich 2-3 Jahre zurückgehen. Also wir waren lange ein Ballbesitzteam, sind dann mit Max Eberl und Marco Rose im Team so ein bisschen dahin gekommen, dass wir eben sagen, okay, wir bringen das Thema Intensität gegen den Ball mehr in den Fokus. Daraufhin wurde dann mit Adi Hütter ein Trainer geholt, der eben dieses Element noch mehr ausprägen sollte. Dementsprechend wurde dann auch der Kader angepasst. Dann hat man sich in der letzten Saison dazu entschieden, mit Daniel Farke wieder den Ansatz des kompletten Ballbesitzfußballes zu wählen. Ja, und den Kader teilweise darauf ausgerichtet. Ich sage bewusst teilweise, weil es auch den ein oder anderen Spieler immer noch im Kader gibt, der zu dem Modell gar nicht gepasst hat. Und jetzt hat man mit Gerardo Seoane einen Trainer geholt, der ja im Grunde genommen mit dem Ball wenig anzufangen weiß, wenn ich es mal ganz hart und deutlich sage. Das zeigen Spiele wie auch zuletzt gegen Darmstadt, wo ja, man mit viel Ballbesitz sehr wenig Gefahr entwickeln konnte. Und ja, Seoane steht im Grunde genommen für das Ergebnis 5-4, wenn man so möchte. Also für viel Offensiv-Power und ja, dann so ein bisschen das Vernachlässigen der eigenen Defensive. Und das kriegt man als Gladbach-Fan dieses Jahr auch. Also wir haben mit Abstand die meisten Punkte nach Führung verspielt. Und ich glaube, das ist dann alles so, der Kader passt nicht so richtig zum Fußball, den wir spielen wollen. Wir haben immer noch Spieler, die ballbesitzorientiert agieren. Wir haben aber zudem Spieler, die rein auf das Pressen ausgelegt sind. Und irgendwie passt alles nicht so ganz zusammen. Und ja, deswegen ist man gerade aktuell 15. Und wenn man ganz ehrlich ist, gehören wir da auch aktuell einfach hin. Weil, ja, das fußballerische Element leider immer mehr in den Hintergrund rückt und natürlich auch ein paar Verletzungssorgen dazukommen, aber man muss leider ganz ehrlich sagen, dass aktuell Borussia-Fußball vielen Borussia-Fans keinen Spaß macht. Und das ist einfach ja so ein bisschen dieser Abwärtstrend der letzten Jahre aus der Champions League im Achtelfinale unter Marco Rose. Bis hin in den, ja, man kann es eigentlich so sagen, Abstiegskampf in der Saison 23/24 nun.
Ja, das klingt ja dann wirklich dramatisch, muss man sagen. Also für jemanden, der Gladbach ja dann schon von außen immer wieder für eine sehr starke Mannschaft gehalten hat, die ja auch immer wieder oben sich angemeldet hat, ist die Entwicklung der letzten Jahre dann schon irgendwie sehr bedauerlich zu verfolgen, obwohl natürlich ich als Bochumer nicht viel Positives mit Gladbach verbinde, aus gewissen Gründen. Aber was sagst du denn so generell zur Entwicklung, auch in Bezug zu den Wintertransfers, beziehungsweise zum Wintertransferfenster für Gladbach? Also das, was hat Virkus da wie hat er die Truppe verstärken können? Beziehungsweise was fehlt dir?
Ja, im Grunde genommen haben wir gar nichts gemacht. Also wenn man mal so ganz, ganz nüchtern das Ganze betrachtet, es hat sich jetzt nicht allzu viel getan. Also ich meine, wir sind ja Hannes Wolf mehr oder weniger losgeworden. Das war jemand, der einfach viel Gehalt in Anspruch genommen hat. Auch noch eine quasi Altlast aus der Marco-Rose-Zeit, das kann man, glaube ich, so sagen. Und dann war es schwierig. Also finanzielle Mittel sind generell, ja, ich würde mal sagen, sehr begrenzt aktuell. Und ja, es kam natürlich mal ein paar Gerüchte auf. Aber ich glaube, das ist ja bei jedem Verein so. Und dennoch haben wir eigentlich gar nichts gemacht. Und klar, jetzt hatten wir natürlich ein hartes Programm in den ersten Spielen mit Leipzig, mit Leverkusen, mit Bayern, mit Stuttgart. Und da sah es in der Hinrunde auch nicht so gut aus. Aber jetzt kommen natürlich die Wochen der Wahrheit. Und von daher, ja, also Wintertransferfenster ist im Grunde genommen für uns relativ irrelevant gewesen.
Aber gäbe es da so ein Mannschaftsteil, wo du persönlich jetzt, also wärst du jetzt an der Stelle gewesen, gerne noch jemanden geholt hättest, jetzt mal mit dem Gedankenspiel, dass du, dass dies verfügbare Kleingeld hättest?
Ja, also definitiv. Ich glaube, im Offensivbereich ist Gladbach so ein bisschen in der Bredouille aktuell, dass man nicht so ganz weiß, wo man eigentlich hin möchte. Man hat auf der einen Seite mit Schwanscherer einen Stürmer geholt, der ja für Umschaltfußball prädestiniert ist eigentlich, der aber dieses Jahr gefühlt ständig verletzt ist. Also ich glaube, er ist sogar mehr verletzt gewesen, als dass er jetzt letztendlich zur Verfügung stand. Zumindest so der Eindruck. Wahrscheinlich ist es nicht so, aber so fühlt es sich an. Dann haben wir ja Jordan von Union Berlin im Sommer ja ausgeliehen, der aber auch schon einige Spiele ausgefallen ist und wo man auch ein klares Profil hat. Also er ist nun mal klarer Wandspieler. Er kommt nicht über sein Tempo. Er definiert sich darüber, Bälle festzumachen. Und dann muss man eben auch mit Tempo nachrücken können. Und ja, da haben wir aktuell Nathan Gumu, der aber zugegebenerweise wenig bis gar keine Rolle spielt, was er auch ja mit seinen Leistungen dann, wenn er mal spielt, so ein bisschen auch untermauert. Also da kommt relativ wenig. Und dann haben wir mit Franck Honorat im Sommer einen Spieler geholt, der ja offensiv mit die meisten Vorlagen oder mit die meisten Scorer für uns gemacht hat, extrem hohes Flankenvolumen hat. Und aktuell bei uns in der Fünferkette als rechter Flügelverteidiger spielt. Und ja, wenn man so einen Spieler als Wingback hat, der dann, um mal in gefährliche Situationen zu kommen, überhaupt erstmal einen Sprint über 40, 50 Meter zieht, dann hast du jedes Mal ein Problem. Und auch Player war jetzt häufiger verletzt. Robin Hack kommt jetzt gerade erst rein. Also ich glaube, offensiv hätte es schon gut getan, wenn man da eventuell noch eine weitere Option hat, die einfach auch noch mal ein bisschen mehr Qualität am Ball mitbringt.
Ja, es ist irgendwie so ganz seltsam. Ich gucke halt auch gerade noch mal über den Kader drüber und ich hätte wirklich schwören können, dass die Offensive deutlich besser besetzt ist, beziehungsweise auch jetzt nicht so verletzungsgeschädigt, wie sie aktuell ist. Und daran anschließend vielleicht, was sind mit dem Kader und unter den Voraussetzungen so deine Erwartungen für die Rückrunde? Also auch in Hinsicht, was sind so die Grundängste? Ich meine, klar, die Grundangst ist der Abstieg, aber wenn du jetzt mal so in dich gehst, dir den Kader anguckst und mal so einfach den inneren Tabellenrechner anschmeißt, was sind so deine Erwartungen? Gibt es noch einen Trainerwechsel? Beziehungsweise was glaubst du, erwartet Gladbach jetzt noch im Rest der Rückrunde?
Ja, ich glaube, es steht und fällt so ein bisschen damit, wie jetzt die nächsten Wochen werden. Ich meine, wir haben jetzt als Gegner Bochum, Mainz und Köln im Derby. Das sind natürlich drei Teams, die gerade unter dir stehen. Und Gladbach hat in dieser Saison gegen die Teams unter sich immer schlecht performt. Ich glaube, wir haben sogar in 6 Duellen gegen den Tabellenletzten am Ende einen Punkt oder so geholt. Also es ist wirklich abstrus, was wir teilweise dann eben in diesen ja entscheidenden Spielen performt haben. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es dieses Jahr einfach zwei, drei Teams geben wird, die schlechter sind. Um sie mal namentlich zu nennen, ist das für mich der SV Darmstadt und auch der 1. FC Köln, die definitiv unter uns platzieren werden. Der Take kann mir jetzt natürlich ganz böse um die Ohren fliegen, klar. Aber
Ja gut, aber ich denke mal, als Gladbacher ist das auch eine gewisse Genugtuung, das einmal so auszusprechen.
ja, das muss ich natürlich platzieren jetzt hier, klar. Aber ja, ich glaube, dass Gladbach am Ende irgendwo auf 12, 11, 13 die Region eintrudeln wird. Ich denke nicht, dass wir mit dem Abstieg viel zu tun haben werden. Natürlich spricht da auch ein bisschen die Hoffnung aus mir, ganz klar. Aber ich bin optimistisch, dass wenn wir mal eine Situation haben, wo wir wirklich das Personal komplett da haben, wo wir einen Player fit haben, wo wir einen Schwanscherer fit haben, ja, wo wir dann einfach auch über mehr fußballerische Elemente in unserem Spiel noch verfügen können. Gerade mit Alassane Player tut uns der Ausfall momentan extrem weh. Und dann glaube ich schon, dass Gladbach ja, mit dem Abstieg nichts zu tun haben darf. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, die nächsten Wochen jetzt, wir haben dazu ja noch das Nachholspiel aus dem Pokal-Viertelfinale gegen Saarbrücken. Und dann wäre ja bei einem möglichen Weiterkommen das Auswärtsspiel am Betzenberg gegen Kaiserslautern. Und das ist auch so eine Situation. In Gladbach hat Max Eberl häufig davon gesprochen, dass er was Blechernes gewinnen möchte. Und jetzt gerade ist halt mal diese Situation, dass man gefühlt dem DFB-Pokalfinale so nah ist wie lange nicht mehr. Und ich glaube, auch damit steht und fällt viel in der allgemeinen Stimmungslage rund um den Verein. Und ich glaube, wenn man es nicht schafft, in der Bundesliga in den nächsten 5, 6, 7 Spielen wichtige Punkte einzufahren, dann wird Gerardo Seoane irgendwann definitiv mehr in den Fokus geraten. Und ja, dann kann man auch einen Trainerwechsel nicht ausschließen. Da muss man dann aber auch klar sagen, das wäre ein weiterer Trainerwechsel unter Roland Wirkus, unserem Sportdirektor. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass auch sein Name mehr diskutiert werden wird. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Also es steht und fällt so ein bisschen damit, wie wir jetzt die Ergebnisse holen. Und ja, dann muss man dennoch, egal, selbst wenn wir irgendwie sauber durchkommen und unsere Punkte holen, aber dennoch der Fußball sich nicht verbessert, dann hoffe ich inständig, dass wir im Sommer auch genau diese Komponente nochmal angehen und uns einfach fragen, wohin wollen wir denn? Wofür will Borussia stehen? Und was soll der häufig propagierte Borussia-Fußball denn überhaupt sein? Denn aktuell sehe ich persönlich sehr, sehr wenig davon.
Also das ist jetzt gerade so ein bisschen die Erwartung bzw. die Hoffnung am Ende, sowas von Tabellenplatz 11 ist, da sitzt ja aktuell der VfL aus Bochum, um dann jetzt mal aufs Spiel am Samstag zu kommen. Was erwartest du denn da spielerisch? Nun ist die Vergleichsbasis vom Wochenende etwas seltsam. Gladbach verliert in Leipzig mit 2-0. Wir haben gegen die Bayern mit 3-2 geschlagen. Aber das heißt ja im Fußball nichts. Ich hatte es schon im Vorgespräch gesagt, der Fluch des Bayern-Besiegers ist ja nun mal auch hinreichlich bekannt. Deshalb, inwiefern oder beziehungsweise was erwartest du Samstag spielerisch auf dem Platz? Wie glaubst du, dass Gladbach das angehen wird?
Ja, also ich bin ganz ehrlich, spielerisch erwarte ich relativ wenig. Also es wird klar, Bochum Mann gegen Mann über den gesamten Platz. Da ist es dann entscheidend, dass du auch die individuellen Duelle gewinnst, um eben mal Räume dann auch zu öffnen. Ich glaube, wenn Gladbach das gelingt, dann kann es für Gladbach ein erfolgreiches Spiel werden. Man muss aber auch klar sagen, ich meine, wir alle kennen den Fußball vom VfL Bochum. Also Manuel Riemann, der wahrscheinlich einzige Spielmacher-Torwart der Bundesliga in dieser Funktion. Gefühlt ist ja ein Abstoß von ihm selbst eine Standardsituation. Dann kommen Einwürfe von Antwi Adjei dazu. Und ja, ich glaube, Gladbach muss einfach auch dann mehr zweite Bälle gewinnen, als man das normalerweise tut. Denn ja, Bochum hat es auch in dem Spiel gegen die Bayern gezeigt, dass man einfach da extrem aggressiv auf den zweiten Bällen ist und darüber ins Spiel kommt. Und wenn Gladbach es schafft, das eben nicht so zuzulassen, dann, ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber haben wir vielleicht auch mal die Chance, spielerisch ein bisschen was zu entwickeln. Auch wenn ich befürchte, dass es bei uns am Ende ähnlich aussieht, dass Moritz Nikolas den Ball irgendwann einfach nur noch lang schlägt und wir dann irgendwie hoffen, dass Jordan den Ball festmacht und wir eventuell mal Honorar in eine Umschaltsituation bekommen. Ja, wahrscheinlich wird es am Ende wieder ein 5-3-2 bei Gladbach. Und dann habe ich wirklich Angst, weil ja, mit die beiden wichtigsten Verteidiger fallen aus mit der 5. gelben Karte. Alassane Player fehlt vorne. Schwanscherer haben wir ja eben bereits erwähnt. Und dann wird es wirklich schwierig. Also mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, woher wir dann auch Kreativität entwickeln sollen. Denn ja, das wird verdammt zäh, befürchte ich, dieses Spiel.
Das gefällt mir gar nicht, dass du das in so einem negativen Licht darstellst, weil es bedeutet eigentlich, dass der typische Aufbaugegner VfL Bochum sich dann wieder präsentiert. Aber von denen, ja, aus dem angeschlagenen, verletzungsgeplagten Kader, wen würdest du denn da besonders hervorheben? Gibt es da irgendjemanden, dem du am Samstag eine besondere Rolle ja, vorstellen kannst, dass der eine besondere Rolle im Spiel spielen wird?
Ja, tatsächlich relativ schwierig. Also ich glaube, dass Gladbach eventuell im Ballbesitz Honorar hoffentlich etwas höher schieben wird. Dann glaube ich schon, dass über ihn sehr, sehr viel gehen kann. Also dass man da auf Bochumer Seite auf jeden Fall aufpassen muss. Natürlich im Hinspiel hat Florian Neuhaus ein überragendes Spiel gemacht in Bochum. Genauso wie Alassane Plea, der vermutlich ausfallen wird. Ich glaube schon, dass die Kombi Neuhaus und Honorar eventuell für Gefahr sorgen kann. Natürlich würden sich die meisten Gladbacher jetzt an der Stelle wünschen, dass ich Rocco Reitz nenne, aber auch er ist momentan jetzt nicht unbedingt auf seinem absoluten Hoch, wie er es vielleicht schon in Phasen der Saison war, hat gerade so eine kleine Delle, was ja in seiner Entwicklung auch normal ist. Ja, von daher glaube ich schon, Honorar kann für Gefahr sorgen. Jordan kann natürlich auch als Wandspieler wichtig sein, weil es dann immer wieder darum geht, auch lange Bälle festzumachen, unterm Ball für Gefahr zu sorgen. Deswegen glaube ich, Jordan, Honorar, Neuhaus, das könnten eventuell ja, relevante Namen werden am Wochenende.
Gut, dann die schwierige Frage direkt hinterher. Was ist denn dein Tipp, wenn du jetzt tippen müsstest?
Also ich muss dazu sagen, ich bin immer sehr, sehr pessimistisch, was das Tippen angeht. Ich tippe in der Regel nie für Gladbach. Und ich glaube auch, dass wir am Wochenende ein 2:2 sehen werden. Mit irgendwie einem ganz krummen Eckball-Kopfballtor von uns gehen wir 1:0 in Führung. Dann wird Bochum das 1:1 machen. Wir werden nochmal in Führung gehen mit 2:1, ehe wir dann irgendwie in der 89. Minute einen schönen abgefälschten Schuss von Lucia oder von Stöger oder so bekommen. Oder wenn alle Stricke reißen, dann gibt es noch so einen Elfmeter wie gestern gegen die Bayern, dass irgendein Gladbacher vielleicht auch im eigenen 16er mit dem Ellbogen agiert und ihr so zum Ausgleich kommt. Also mir fehlt wirklich ein bisschen die Fantasie, wie Gladbach dieses Spiel gewinnen soll, obwohl halt so viel Druck drauf ist. Und ich befürchte, wenn mein getipptes Ergebnis oder sogar weniger in letztendlich so eintritt, dann wird es auch in Gladbach sehr, sehr unruhig werden.
Ich hätte jetzt tatsächlich ein 1:1 getippt, mit anderem Spielverlauf, nämlich einer Führung kurz vor Ende der ersten Halbzeit für uns. Und dann einen allseits bekannten späten Ausgleich, gerne auch in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte. Also ja, aber ich denke auch, ich kann mir da auch sehr gut vorstellen, dass es da eine Punkteteilung geben wird. Irgendwie, dass es da eine Seite schafft, den Sieg einzufahren. Das ja, finde ich unter den Vorzeichen echt schwierig, mir vorzustellen.
Ist aber ehrlich gesagt auch sehr unwahrscheinlich, dass Gladbach einen Rückstand noch in Punkte dreht. Also ich glaube eher, dass es wahrscheinlich ist, dass Gladbach in Führung geht und dann natürlich mal wieder, möchte ich fast sagen, die Punkte noch aus der Hand gibt. Also das ist ja unser absolutes Steckenpferd diese Saison und somit die einzige Konstante bei Borussia. Also im Grunde genommen können alle Bochum-Fans, glaube ich, entspannt sein, selbst wenn Gladbach in Führung geht. Dann ist für euch eigentlich erst recht was drin. Also ich glaube, Gladbach ist dieses Jahr schlagbarer, wenn sie in Führung liegen, als wenn es lange unentschieden steht. Von daher, ja, schauen wir mal.
Ja gut, das merken wir uns dann für Samstag. Genau, dann wären wir jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich dann frage, möchtest du sonst noch irgendwas loswerden? Außer einem Igor De Camargo-Ruf ins Mikrofon nehme ich jetzt noch alles an.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jedes Jahr in Bochum im Stadion dabei beim Auswärtsspiel und ich liebe die Atmosphäre dort, wenn nicht gerade ein Becher geworfen wird.
Ja, stimmt.
Und ich muss sagen, ich hoffe inständig, dass wir das nächstes Jahr auch haben, dieses Duell, denn es ist wirklich eins der schönsten Auswärtsspiele, wenn man die Castroper hochläuft. Auch ja, die Hymne von Herbert Grönemeyer ist für mich ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber die beste der Liga, also auch noch weit vor der Elf vom Niederrhein, glaube ich. Da habe ich selbst jedes Mal im Gästeblock Gänsehaut und das ist auch eins der wenigen, wenn nicht sogar das einzige Lied, wo im Gästeblock tatsächlich mitgesungen wird teilweise. Von daher hoffe ich, dass wir das auch nächstes Jahr haben und ich bin ganz ehrlich, die permanenten Igor De Camargo-Rufe gehen mir dann auch irgendwann auf die Nerven, denn sie erinnern mich dann doch an Zeiten, an die ich nicht unbedingt immer noch denken möchte. Hoffen wir mal, dass wir dieses Jahr auch keinen neuen Igor De Camargo irgendwie ins Leben rufen gegen den anderen Verein aus der zweiten Liga. Von daher, ja, schauen wir mal.
Sehr gut, sehr gut. Ja, das ist was immer noch sehr tief sitzt. Also, wenn man Buch mal reizen möchte als Gladbacher, dann ist die Erwähnung dieses Namens dann doch sehr hilfreich.
Ja, dann, also wenn es so ist, ne, also ich kann es auch einmal machen, wenn du es willst.
dann sind wir alle fürs Spiel richtig schön aggressiv, dann sind die ganzen Auswärtsfahrerinnen und Auswärtsfahrer, die sind dann perfekt vorbereitet.
Ja, ich glaube, das ist in der Kombination damit, dass ich eben schon meinen Twitter-Ad gesagt habe, dann wahrscheinlich nicht ganz so günstig. Ich glaube, dann werde ich sehr viel böse Nachrichten bekommen, von daher, ja, Igor De Camargo ist inzwischen Trainer, glaube ich, in der belgischen Liga. Mal schauen. Mehr möchte ich über ihn heute nicht sagen.
Super, das freut mich. Und genau, die bösen Nachrichten, die haltet ihr bitte zurück. Auf keinen Fall irgendwelche senden. Ihr kriegt die Informationen geliefert. Marc hat sich hier fürs Gespräch hingesetzt. Von da an bleibt friedlich. Ja. Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer danke dir für die Infos, danke dir für das Gespräch und deine Zeit.
Sehr, sehr gerne. Vielen lieben Dank für die Einladung und ja, auf hoffentlich ein nicht ganz so zähes Spiel, wie ich es jetzt prognostiziert habe.
Ja, das würde ich uns allen wünschen, mit einem erfreulichen Ausgang für alle oder einem Ergebnis, mit dem sich alle irgendwie abfinden können. Mal schauen, was wir da präsentiert bekommen. Ich verabschiede mich und sage noch einmal Dankeschön und Dankeschön fürs Zuhören.
Ciao.